Hallo und ein freundliches Salam, wie man auf Altpersisch sagt, zu dieser Lehrersprechtag-Vertretungsstunde. Dem Format von Lehrersprechtag, das immer dann einspringt, wenn einer der beiden Studienräte mal nicht kann. In dieser Woche ist Martin mit ganz viel Pila-Zeug beschäftigt, sodass ich, der Alex, nun hier die Vertretung übernehme. Ich hatte ohnehin für ein anderes Projekt einen Podcast produziert und ja, den hauen wir jetzt einfach hier auch raus. Also, dann verlieren wir jetzt mal keine Zeit. Und Zeit ist auch ein gutes Stichwort, denn wir steigen jetzt direkt mit Dash und Doppelsprung sozusagen ein in diese Besprechung von Prince of Persia The Lost Crown, dem neuesten Renn-, Hüpf-, Schieß-, Hau- und Parierspiel von Ubisoft, genauer gesagt Ubisoft Montpellier. Jahre ist es her, seit ein letztes Spiel mit dem ikonischen Namen erschienen ist. Ist ja keine Reihe, sondern eher ein Konglomerat von verschiedenen Titeln, die sich absatzfördernd unter diesem Franchise verstecken. Ich habe mich auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes in das 2,5D-Abenteuer gestürzt und wir nehmen mal vorweg, dass ich durchaus begeistert war. Bevor es damit aber losgeht, schnappen wir uns nochmal kurz den Dolch der Zeit und fliegen einmal durch dieses 35-jährige Franchise, denn das ist einerseits popkulturell relevant und andererseits auch für mich biografieprägend, sagen wir mal. Das erste Spiel mit dem Titel Prince of Persia erschien 1989 bei Bruderbond Software, ein Cinematic-Plattformer aus der Feder von Jordan Mechner. Der pixelige, namenlose Held, ist er überhaupt ein Prinz? Es ist sowieso immer ein bisschen diffus. Arbeitet sich dabei in einer Echtzeitstunde aus dem tiefsten Kerker des Palasts bis nach oben vor, um schließlich die Damsel in Distress, namenlose Prinzessin, vor dem bösen Großvezier zu retten. Belanglose 1001-Nacht-Story, aber tolles Spielgefühl, wegen rotoskopierter Bewegungsabläufe, die für die damalige Zeit sehr echt wirkten. Der Prinz hüpft nicht wie Super Mario einfach auf die nächste Plattform drauf, sondern zieht sich an der Kante hoch, hat einen enorm hohen Fallschaden und eine gewisse Masseträgheit, wenn man zum Beispiel aus vollem Lauf die Richtung wechseln möchte. Dann rutscht er so ein bisschen und slidet. Soweit so gut, viel faszinierender ist aber der zweite Teil, Prince of Persia, The Shadow and the Flame, ebenfalls von Bruderbund Software aus dem Jahr 1993, denn dies ist das erste PC-Spiel, an das ich mich aktiv erinnern kann. Ich weiß noch genau, wie ich mit meinem Vater vorm 386er saß und der, wieder namenlose Prinz, aus dem Fenster springt und auf den Dächern vom Palast landet, um daraufhin fliehend ein paar Wachen zu bekämpfen und dann im letzten Moment sich auf ein davon segelndes Schiff retten kann. Ein spielbares Intro von einer solchen VGA-isch opulenten Filmhaftigkeit, wie es heute nur Naughty Dog hinbekommt. Und übrigens, nicht Ubisoft, dazu später mehr. Durchgespielt habe ich diesen Teil übrigens nie, viel zu schwer. Aber ich hab's probiert. Und zwar so oft, dass ich beim heutigen Wiederspielen ganze Passagen noch im muskulären Gedächtnis hab. Der dann 1999 von Red Orb Entertainment hingelegte Bauchplatscher mit dem einfallslosen Titel Prince of Persia 3D war grafisch damals vielleicht noch ganz nett, aber die Bewegung des Prinzen war so zäh wie noch nie zuvor. Zumal ja im gleichen Jahr Tomb Raider 4 zeigte, wie Spiele ums Millennium herum auszusehen hatten. Die GameStar gab für Pop 3D liebgemeinte 70% und ich finde, das ist noch viel zu hoch gegriffen. So. Und dann übernahm im Jahr 2003 Ubisoft das Schwert und belebte das Franchise mit The Sands of Time in der PS2, Xbox und GameCube-Ära komplett neu. In meinem Spiel lag damals direkt ein passend gebrandeter Dual-Analog-Controller bei. Ein für mich als PCler völlig neues Eingabegerät für ein völlig neues Spielerlebnis. Übrigens auch im Sinne des Storytellings. Denn das Ganze war als Trilogie angelegt. die den Prinz, übrigens diesmal wirklich einen Prinz, der ab dem zweiten Teil, Warrior Within, übrigens brillant von David Nathan gesprochen wird.
Mit Hilfe des Sandes bin ich durch die Zeit gereist und habe verhindert, dass die Sanduhr geöffnet wird.
Durch eine durchaus tragische Büßergeschichte führt für seine aus Hybris, Ehrgeiz und Gier erwachsenen Freveltaten in The Sands of Time. Hier wird auch der eben namensgebende Zeitsand eingeführt, auf dessen Zeitmanipulationsfähigkeiten die Mechaniken aller weiteren Spiele irgendwie aufbauen. Über das durchaus auch gelungene The Forgotten Sands, auf Deutsch übrigens die vergessene Zeit, von 2010, das wahrscheinlich auf der Marketingwelle des Prince of Persia Kinofilms mit Jake Gyllenhaal zu reiten hatte, bis zum heutigen The Lost Crown. Nicht unerwähnt lassen sollte man aber noch das einfach wieder Prince of Persia betitelte Spiel aus dem Jahr 2008. Der eigenwillige Cell-Shading-Look und die auch wieder tragische Liebesgeschichte sowie die Synchronstimme von Simon Jäger machen diesen losgelösten Teil auch heute noch interessant.
Wenn ich zurück in die Zivilisation komme, nehme ich erstmal ein Bad. Schön heißes, klares Wasser, Duftöl.
Und wenn euch jemand den Rücken schrubben soll, nehmt doch einen Stock.
Auch was die Lore der Spielwelt angeht, auf die ich irgendwann in der Zukunft noch eingehe. So, jetzt sind wir aber erstmal in der Gegenwart wieder angekommen und kümmern uns mal um den aktuellen Titel von den Rayman-Machern von Ubisoft Montpellier. Prince of Persia: The Lost Crown. Merkwürdiger Titel übrigens. Wer hat denn da eigentlich seine Krone verloren? Keiner weiß es. Es wirkt in seiner visuellen Darbietung erstmal wie ein jüngerer Halbbruder aus dritter Ehe von Prince of Persia 2. Es ist ein Sidescroller-Plattformer mit Schwertkämpfen. Hier endet aber auch schon die Verwandtschaft, denn noch nie war der Prinz so agil wie in diesem Spiel. Diesmal ist es übrigens wirklich kein Prinz, sondern ein junger Typ namens Sargon, der zusammen mit einer Elite-Kämpfertruppe den Immortals, den wahren Prinzen Hassan, retten soll. Und hier kommt im Prinzip der größte Spaßfaktor ins Spiel, das Metroidvania-Gameplay. Während Sargons Bewegungsrepertoire am Anfang noch recht überschaubar ist, wird er im Verlauf des Spielfortschritts immer agiler. Und mit jeder neu erlernten Fähigkeit ist er in der Lage, den Berg Kaf, also die Spielwelt, noch gründlicher zu erkunden. Als die Immortals da am Berg Kaf ankommen, stellen sie fest, dass irgendwas nicht stimmt. Die Stadt wirkt im wahrsten Sinne des Wortes aus der Zeit gefallen. Denn Prince of Persia wäre nicht Prince of Persia, wenn nicht irgendwelche wibbly-wobbly-timey-wimey-brainfucks passieren würden. Und so begegnet Sargon ab und an früheren oder späteren Versionen von sich selbst und trifft auf Figuren, die meinen, gerade erst angekommen zu sein, obwohl sie bereits seit 30 Jahren an diesem Ort festhängen. Und Sargon wird auch die Macht erhalten, selbst die Zeit zu manipulieren, um weiter die Spielwelt erkunden zu können und um Prinz Hassan zu retten. Am Anfang erhält Sargon von einem mystischen Mädchen namens Fariba eine Karte, die nach und nach aufgedeckt wird. Und immer wenn man denkt, man hätte alles gesehen, eröffnet sich noch ein ganz neuer Bereich, der wiederum komplett durchforstet und abgegrast werden muss. Ganz hilfreich dabei, über ein internes Screenshot-System kann man sich Visionen in der Karte abspeichern, um Stellen zu markieren, an die man jetzt noch nicht, aber vielleicht später mal rankommt. Und das ist super motivierend. Am krassesten fand ich dabei das Erlernen des Doppelsprungs. In anderen Spielen dieser Art ist der ja von Anfang an oft enthalten. Und direkt auf dem ersten Screen kann man Stellen erkennen, wo sofort klar ist, da brauche ich einen Doppelsprung. Und dann lässt das Spiel sich so abartig viel Zeit, bis man diesen dann endlich erlernt. Auch durchaus gegatet, sodass man erstmal zahlreiche Abschnitte der Spielwelt entdecken muss, wo ein Doppelsprung nötig wäre. Und das ist großartig. Als dann nach übrigens auch einem sehr heftigen Bosskampf dann wirklich dieser Doppelsprung erlernt wurde, da habe ich wirklich ungelogen den PS5-Controller hochgerissen und gejauchzt vor Freude. Wo wir gerade dabei sind, sei mal kurz anhand einer exemplarischen Stelle beschrieben, was Sargon alles kann. Es gibt immer wieder Challenges, die als Belohnung so Xerxes-Münzen abwerfen. Die Währung ist gar nicht so wichtig im Spiel. Also es gibt auch noch andere, so Zeitkristalle und dies und das. Man kann damit so ein bisschen insgesamt seine Aufrüstung upgraden. Aber vielmehr ist es einfach sehr motivierend, die Münze einfach zu kriegen. Nur um quasi intrinsisch stolz auf die eigene Fähigkeit zu sein. Man kommt also in einen Raum, dessen Boden mit Stacheln gespickt ist, kennt man. Fällt man dort hinein, stirbt man freundlicherweise nicht, so wie in den beiden Ur-Prince of Persias, die teilweise geradezu grotesk unfair waren, sondern man wird auf den letzten festen Stand zurückgesetzt und verliert lediglich ein bisschen Lebensenergie. Außerdem finden sich an der vom Spieler aus gesehen hinteren Wand Druckplatten, die beim Vorbeigehen aktiviert werden. Daraufhin fallen quasi aus der vierten Wand, also aus Perspektive des Spielers, Blöcke auf diese Druckplatte, die Sargon zerquetschen, ihm aber auch gleichzeitig als Plattform dienen. Um eine Xerxes-Münze dann zu erreichen, muss man nun folgenden Parcours absolvieren. Platte aktivieren, auf den Block springen, ab jetzt geht's nach rechts. Springen, Doppelsprung, Zeitschatten aktivieren, an Platte vorbeifallen lassen, rechtzeitig zurückteleportieren, auf aktivierten Block landen, Sprung an die Wand, runterrutschen, Dash, Sprung links an die Wand, Sprung nach rechts, Doppelsprung, Dash, rechts an den Haken, fallen lassen, Dash nach rechts, nach links an die Wand, Parallelwelt aktivieren, springen, Doppelsprung, Parallelwelt deaktivieren, Wandsprung, rechts, links, dazwischen wieder Parallelwelt aktivieren und deaktivieren, an die nächste Wand, Dash, jetzt dreimal, links an die Wand springen, Doppelsprung, Dash, an die Wand, Dash, dann springen, Doppelsprung, mit einem Dash die Xerxes-Münze einsammeln und am Haken kurz ausruhen. Und dann muss man den ganzen Weg wieder zurück, wobei man weder den Zeitschatten aktivieren noch die Stacheln berühren darf, weil man sonst den ganzen Parcours von vorne beginnen muss. Nach gefühlt 35 Versuchen landet man mit steifem Nacken, Schweiß auf der Stirn und offenem Mund wieder auf dem sicheren Fußboden, steckt die Münze ein und nimmt erstmal einen tiefen Atemzug, weil vorher hatte man dafür keine Zeit. Großartig, oder? Und dieses Beispiel gehört noch zu den einfacheren Passagen. Später kommen noch Fähigkeiten hinzu, wie sich zur Position seines Bumerangs zu teleportieren oder eine Art Lasso, mit dem man sich an bestimmten Haken schwingen oder zu fliegenden Gegnern heranziehen kann. Apropos Gegner, dann wollen wir jetzt zur Abwechslung mal ein paar Kreaturen vermöbeln. Das Kampfsystem ist nichts Außergewöhnliches, aber an manchen Stellen etwas tricky, was vielleicht auch ein Kritikpunkt des Spiels ist. Sargon kämpft grundsätzlich mit seinen beiden Schwertern, Layla und Quaise, sowie mit einem Bogen und dieser schon erwähnten Bumerangscheibe. Mit Viereck haut man zu, mit Dreieck schießt man, wenn man Dreieck gedrückt hält, wirft man den Bumerang, was im Kampf aber im Prinzip nicht so viel bringt. Defensiv kann Sargon ausweichen und blocken bzw. kontern, und zwar mit den Trigger-Tasten. Und das fühlt sich absolut unintuitiv an. Man ist das halt aus anderen Spielen so gewöhnt, dass man mit der Kreistaste ausweicht und mit L1 blockt. Die Kreistaste erstellt aber so eine Art Parallelweltriss, wie Elizabeth in Bioshock Infinite, indem man dann Gegner gefangen nehmen und sie an anderer Stelle wieder freilassen kann. Das hat aber eigentlich nur seinen Zweck in der Levelerkundung, wenn man mit explosiven Viechern Steinwände aufsprengen will. Also an das Ausweichen mit R2 muss man sich erstmal gewöhnen. Genauso ist es beim Kontern mit L2. Sargon kann keinen gegnerischen Angriff durch das präventive Halten der Taste blocken, sondern er kann nur kontern, indem man im exakt richtigen Moment die Taste drückt. Verpasst man den Moment, gibt es einen ordentlichen Malus in Lebensenergie und Matra und auch so ein richtiges Geräusch. Also da merkst du wirklich, dass du was falsch gemacht hast. Wo wir gerade bei Geräuschen sind, ist vielleicht kurz der Sound des Spiels lobend zu erwähnen. Die Dialoge sind gut vertont, insbesondere der englische Sprecher von Sargon, Tommy Simaan, macht seinen Job hervorragend.
Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the immortal.
Die Soundeffekte sind auch passend und die Musik, die von der iranisch-französischen Künstlerin Mentrix komponiert wurde, überzeugt mit einer Mischung aus persischen Folkloreklängen und modernen Instrumenten wie E-Gitarre und Schlagzeug. Apropos schlagen, zurück zum Kampfsystem. Man kann das schon irgendwie meistern. Es fühlt sich aber selbst nach vielen, vielen Stunden Spielzeit immer noch falsch an. Zumal die Trigger-Taste beim Drücken auch einen ziemlich weiten Weg zurücklegt. Und wenn man aus Gewohnheit doch mal zum Blocken L1 drückt, dann macht Sargon diesen Teleport-Zeitschatten, der aber im Kampf nur selten wirklich was bringt. Der erstellt dann ein kurzes Abbild von sich an einer bestimmten Stelle, dann kann man woanders hingehen und sich dann durch nochmaliges Drücken dieser Taste wieder an diesen Ort zurückbeamen. So, das hilft manchmal, um an Gegnern vorbeizukommen oder so. Aber so richtig viel, also gerade in Bosskämpfen, bringt das eigentlich nicht. Zum Bogen ist nicht so viel zu sagen, der ist für fliegende Gegner gut oder um die Combo in die Höhe zu treiben. Ah ja, apropos in die Höhe treiben. Sargon kämpft am besten in der Luft. Das heißt, man sollte am besten versuchen, die Gegner in die Luft zu schlagen und dort zu bearbeiten. Das geht aber nicht mit allen Gegnern. Und es gibt eine Vielzahl von Gegnern, die alle irgendwo eigene Fähigkeiten und Schwierigkeiten haben, aber auch alle im Prinzip was gemeinsam haben, nämlich dass ihre roten Angriffe unblockbar sind, das kennt man, während ihre gelben Angriffe im richtigen Moment geblockt zu einer sofortigen Exekution führen, die auch noch ganz schick animiert ist. Sehr befriedigend, aber bei Alltagsgegnern nicht unbedingt immer nötig. Hält irgendwie nur auf. Neben den Nah- und Fernangriffen gibt es dann noch die Atra-Kräfte, also sozusagen Spezialfähigkeiten, die so ein bisschen wie so ein Kamehameha funktionieren oder so. Außerdem kann man einen Heilspot kreieren oder für einen kurzen Moment seine Kampfkraft verstärken. Dafür muss ein Atra-Meter gefüllt werden, was entweder durch Angriffe oder geglückte Konter funktioniert. Neben den normalen Alltagsgegnern, die übrigens ständig respawnen, gibt es dann auch noch recht knackige Bosskämpfe, die aber insgesamt eher generisch sind. Angriffsroutinen auswendig lernen, ausweichen, draufhauen, was das Zeug hält, beim gelben Auge im richtigen Moment blocken. Als ein frühes Highlight des Spiels kann wohl der Kampf gegen den Manticore gezählt werden. Ein Monster, ein bisschen wie der bayerische Wolperdinger, nur cooler, nämlich bestehend aus Löwe, Drache und Skorpion. Hier werden die ersten Kampfskills herausgefordert und am Ende winkt die erste Feder des göttlichen Vogels Simurgh, die die Dash-Fähigkeit freischaltet, mit der wieder ein großer Teil der Spielwelt erschlossen werden kann. Wir halten fest, dass insgesamt ich das Spiel eher weniger wegen seiner Kämpfe und deutlich mehr wegen seiner Akrobatik-Parcours und seiner Erkundung feiere. Nach den ganzen Strapazen bietet es sich an, den Spielfortschritt abzuspeichern. Dafür wachsen überall im Bergkaf sogenannte Wack-Wack-Bäume, die zum Heilen und zum Auffüllen von Tränken und Pfeilen dienen. Außerdem können dort Amulette gewechselt werden, um Sargon bestimmte Buffs zu geben. Und die Atra-Spezialangriffe können aktiviert und abgeschaltet werden. Vor allem sind die Bäume aber eins: Rücksetzpunkte. Sollte man in einem Kampf scheitern, und das passiert häufig, wird man an den zuletzt aktivierten Wack-Wack-Baum zurückgesetzt. Und wenn dieser sich irgendwo in den Katakomben befindet, man aber gerade irgendwo in der Oberstadt unterwegs war, dann beißt man sich schon mal in den nicht ganz so runden, sondern leider viel zu eckigen Arsch. Und das führt uns zum Pegasus-Fuß des Spiels, nämlich der Grafik. Als klar war, dass das neue Prince of Persia ein 2,5D-Sidescroller wird, war die Erwartung an AAA-Grafik natürlich schon runtergeschraubt. Ich hatte aber erwartet, dass dann wenigstens in dieser 2,5D-Welt eine gewisse Opulenz herrschen würde, was Texturen, Shading, Beleuchtung und so weiter angeht. Zumindest eine Grafik wie bei Trine 5 hatte ich erwartet. Stattdessen war ich am Anfang so enttäuscht von der Grafik, dass ich nochmal kontrolliert habe, ob ich irgendwas bei der Installation übersehen habe. So irgendwie nicht richtig aktiviert oder Ubisoft-Konto, dies und das. Und das Problem besteht nicht mal so richtig im primären Spiel. Da funktioniert die Grafik schon ganz okay. Es läuft flüssig, die Areale sind detail- und abwechslungsreich gestaltet. Ab und zu gibt es auch sehr schicke Parallax-Hintergründe. Das Problem ist aber eher in den Cutscenes. Davon gibt es zwei Arten. Die Hintergrundgeschichten spielen sich in einer Art Comic ab, wie man das vielleicht von Max Payne noch kennt. Vertonte Standbilder, die so ein bisschen zoomen, kann man mögen, passt vielleicht auch ganz gut zur Geschichte. Dann gibt's aber noch die Ingame-Cutscenes, die in der Engine stattfinden und die leider besonders in der Exposition des Spiels, also am Anfang, gehäuft vorkommen. Gefühlt wird da einfach nur an die normalen Charaktermodelle herangezoomt, ohne sie in irgendeiner Weise hochzuskalieren. Das führt zu verwaschenen Texturen, eckigen Modellen und platten Bitmap-Sprites. Dazu kommen noch die Dialoge mit NPCs, die einfach nur mit Avatar-Bildchen ohne jegliche Mimik und Gestik auskommen. Sodass ich mich bei einem Spiel aus dem Jahr 2024 schon ein wenig verarscht vorkam. Man kann das alles als Stilmittel bezeichnen, aber dann ist es halt auch kein besonders schönes Stilmittel. So. Aber das Ganze wird schnell durch das Gameplay wieder wettgemacht, wenn auch die Spezialfähigkeiten sehr anime-stilig wirken und grafisch die PS5 auch nicht herausfordern. Ich denke, es hat mit der Verwendung der Unity Engine zu tun, damit das Spiel vor allem auch auf Devices wie der Switch flüssig laufen können. Aber für die PS5-Version hatte ich es mir etwas hübscher gewünscht. Naja, dem Flow erleben tut die Grafik auf jeden Fall keinen Abbruch. Vielleicht sogar im Gegenteil. Apropos Abbruch, wer bei der ganzen Hüpferei und Kämpferei doch mal eine kleine Pause braucht, hat die Möglichkeit im Menü des Spiels die Lore, auf Deutsch die Sage, nachzulesen. Und diese ist eine groteske Chimäre aus historischen Personen und Ereignissen, realen und fiktiven Schauplätzen, antiker persischer Mythologie und Religion aus präislamischer Zeit. Grundsätzlich ist lobend hervorzuheben, wie viel aus der altpersischen Kultur hier verwurstelt wird. Allerdings wird die Lore nicht in Form eines Lexikons oder wie bei den früheren Assassin's Creed mit dem Gestus eines sarkastischen Historikers erzählt, sondern muss anhand der im Spiel gefundenen Gegenstände und Dokumente, Persepolis, Insignien und irgendwelchen Tontafeln rekonstruiert werden. Und da steckt so viel drin, dass ich mich da so ein bisschen rein recherchiert habe. Was mich am Ende sogar zu der ein oder anderen Theorie führt. Sargon begegnet immer wieder an Schlüsselstellen des Spiels einem augenscheinlich verwirrten Alten namens Alkara, dessen Ratschläge ihn aber stets weiterführen auf seiner Reise. Ganz am Ende des Abenteuers sitzt Sargon dann am Wasser und betrachtet sein Spiegelbild. Ein Vogel setzt sich neben ihn, aber das Spiegelbild ist eben dieser Alkara. Nach meiner Interpretation ist er also eine allegorische Repräsentation des göttlichen Vogels Simurgh, dessen Federn wir die ganze Zeit gesammelt haben, um übermenschlich stark zu werden. Was auch immer wieder betont wird, dass diese Fähigkeiten eigentlich nicht für einen normalen Menschen zur Verfügung stehen sollten. Simurgh ist in der iranischen Mythologie ausgehend von den Vogelgesprächen vom persischen Dichter Faridudi Attar aus dem 12. und 13. Jahrhundert die Allegorie von 30 Aspekten der Seele und steht für die Erkenntnis. Im iranischen Nationalepos Shahnameh, dem Buch der Könige, vom persischen Dichter Ferdusi aus dem 11. Jahrhundert, ist er ebenfalls eine zentrale Gestalt. Darin geht es zum Beispiel um die schwierige Geburt des Sohns von Saal, der deswegen Simurgh vom Berg Kaf um Hilfe bittet und dieser ihm dann den Kaiserschnitt erklärt. Diese Geschichte kann im Spiel anhand von Vast Narrative Textschnipseln zusammengepuzzelt werden und könnte meiner Meinung nach auf Sargons Herkunft hindeuten. An diesem Buch der Könige bedient sich Narrative Director Jacques Exercier auch für weitere Figuren wie die Riesenschlange Asdaha in der Religion des Zorotraismus, also der Mythologie-Religion von Zarathustra, ist Asdaha ein Erzdämon und ein Diener Arimans. Der finale Kampf zwischen Sargon und dem Endgegner, den ich jetzt nicht verrate, wer das ist, könnte auch als Allegorie zwischen Ormast, dem Gott des Lichts, und eben Ahriman, dem Teufel, interpretiert werden. Ahriman und Ormast begegnen uns auch bereits im 2008er Prince of Persia, spielen also in der Lore eine durchaus große Rolle. Auch historische Personen aus der Zeit des Achämenidenreichs werden in den großen Topf mit hineingeworfen und wild herumgerührt. Die Königin von Persepolis, Tomiris, die uns auf die Reise schickt, übrigens dann auch die Mutter von Rassan, wird bei Herodot als Gegnerin von Kyros II., dem Begründer des persischen Weltreichs, erwähnt. Auch die Immortals gehen wohl auf eine echte Elite-Infanterieeinheit zurück. König Dareios, im Spiel Varams Vater und knackiger Bossgegner, war der dritte Großkönig des Perserreichs und Vater von Xerxes. Dessen Konterfei wir ja auf den zu erhüpfenden Münzen finden. Man könnte jetzt wilde Spekulationen anstellen über die Verwandtschaft oder gar Personalunion von Varam und Xerxes und Sargon und Rostam aus dem Buch der Könige und ach, im Endeffekt ist es alles dann doch nur ein morgenländisches Märchen. Das sich aber zur Abwechslung mal nicht an Tausend und einer Nacht orientiert, sondern den Mut hat, das im Westen eher unbekannte iranische Nationalepos als Grundlage zu nehmen. Der einzige, der komplett ohne mythologischen Unterbau auskommen muss, ist Ghassan, der namensgebende Prince of Persia. Der ist und bleibt in Reminiszenz zu Prince of Persia 1 und 2 das männliche Pendant der Damsel in Distress. Abschließend kann also gesagt werden, dass das Spiel auf jeden Fall allen zu empfehlen ist, die Metroidvania Jump'n'Runs mögen, mit einer unkonventionellen Steuerung klarkommen, eine gewisse Frusttoleranz beim Kämpfen mitbringen und der Grafikkarte ihrer Konsole oder ihres PCs mal eine Pause gönnen wollen. The Lost Crown ist ein ungewöhnlicher, aber würdiger Thronfolger in der altehrwürdigen Prince of Persia Dynastie. Und damit bin ich am Ende dieser Besprechung angekommen. Vielen herzlichen Dank und tschüss. Oder wie man auf Altpersisch sagt, Daste Shoma Dat Nakonat Khoda Hafiz.